Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute Morgen Fortsetzung machen mit der Betrachtung des ersten Kapitels des Epheserbriefes, die Verse 9 bis 10. Um des Zusammenhangwillens lese ich ab Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem Segen geistlicher Art, der in der Himmelswelt vorhanden ist, in Christus gesegnet hat. Denn in ihm hat er uns ja schon vor der Grundlegung der Welt dazu erwählt, dass wir heilig und untadelig vor seinem Angesicht dastehen sollten, und hat uns in Liebe durch Jesus Christus zu Söhnen, die ihm angehören sollten, vorherbestimmt, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, die er uns in dem Geliebten erwiesen hat. In diesem haben wir die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung unserer Übertretungen, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns durch Mitteilung aller Weisheit und Einsicht in überströmender Fülle hat zuteil werden lassen. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan, nach seinem freien Ratschluss, dessen Ausführung er sich vorgenommen hatte, sobald die Zeiten zum Vollmaß der von ihm geordneten Entwicklung gelangt wären. Er wollte in Christus als dem Haupte alles einheitlich zusammenfassen, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Soweit. Nachdem wir in den vergangenen Predigten wesentliche geistliche Wahrheiten des ersten Kapitels des Epheserbriefes miteinander bewegt haben, nämlich dass die Gemeinde Christi in und durch Christus gesegnet, auserwählt und zuvor bestimmt ist zur Sohnschaft, wollen wir heute Morgen über die Aussagen der Verse 9 und 10 nachdenken. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan, nach seinem freien Ratschluss, dessen Ausführung er sich vorgenommen hatte, sobald die Zeiten zum Vollmaß der von ihm geordneten Entwicklung gelangt wären. Er wollte in Christus als dem Haupte alles einheitlich zusammenfassen, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Vers 9 und 10. Bereits in Vers 7 und 8 hatte Paulus auf den Gnadenreichtum Gottes und das Erlösungswerk Christi hingewiesen, welches zur Erfüllung des väterlichen Heilswillens diente. Vers 7 und 8, ich lese: In diesem, in Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung unserer Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns durch Mitteilung aller Weisheit und Einsicht in überströmender Fülle hat zuteil werden lassen. Wir hören also, dass die Heilsabsichten des Vaters, nämlich die Segnungen der Gläubigen in Christus, ihre Auserwählung vor Grundlegung der Welt sowie ihre Vorherbestimmung zur Sohnschaft, durch das Gehorsamswerk Christi dem Vater gegenüber zur Erfüllung kamen. Indem unser Herr als wahrer Mensch am Kreuz von Golgatha sein Blut vergoss und unsere Sünden sühnte und am dritten Tage leibhaftig auferstanden war, war die Voraussetzung für alle geistlichen Segnungen der Gotteskinder in und durch ihn erfüllt. Denn in Kolosser 1, Vers 12 steht geschrieben: Durch Christus hat uns der Vater zur Teilnahme am Erbe der Heiligen im Licht tüchtig gemacht. Wiederum schreibt Paulus an die Korinther im ersten Brief, Kapitel 1, Vers 30, ihm, in Klammern dem Vater, habt ihr es also zu verdanken, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns von Gott her zur Wahrheit gemacht worden ist, wie auch zur Gerechtigkeit und Heiligung und zur Erlösung, damit das Schriftwort seine Geltung behalte, Jeremia 9, 23, wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Betreffs der Rechtfertigung oder der Gerechtigkeit der Gläubigen in Christo. Nun an dieser Stelle ein Zitat des Theologen Hans Joachim Iwand. Er schreibt, Gott Recht geben, Deum justificare. Eigentlich bedeutet dieser Ausdruck Gott rechtfertigen. Es handelt sich also bei dem, was wir reformatorische Lehre von der Rechtfertigung nennen, nicht nur um die Rechtfertigung des Menschen vor Gott durch Christus, sondern zugleich und unumgänglich um die Rechtfertigung Gottes im Menschen. Gott will zu seinem Recht kommen. Darum offenbart er sich, so wie er in sich Wahrheit, Gerechtigkeit und Leben ist, will er es auch außerhalb seiner, nämlich in uns, werden. Und dies geschieht, wenn wir sein Wort gelten lassen, wenn wir vor allem seine Wahrheit gelten lassen in dem fleischgewordenen Wort, Jesus Christus. Zitat Ende. Dazu aus Johannes 1. Kapitel, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch, Mensch, und nahm seine Wohnung unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit geschaut. Eine Herrlichkeit, wie sie dem eingeborenen, einzigen Sohn vom Vater verliehen wird. Eine mit Wahrheit und Gnade erfüllte. Diesbezüglich schreibt Martin Luther, hier drückt Johannes aus, wer das Wort sei, davon er und Mose bisher geredet, nämlich der einzige, einige Sohn Gottes, der alle Herrlichkeit hatte, die der Vater hat. Darum nennt er ihn den eingeborenen, einzigen Sohn, dass er ihn absondere über alle Gotteskinder, die nicht natürliche Kinder sind, wie dieser einzige. Und damit abermal seine wahre Gottheit angezeigt, denn wo nicht Gott wäre, könnte er nicht vor den anderen der eingeborene Sohn heißen, welches da so viel gesagt ist wie er. Und keiner mehr ist Gottes Sohn, welches nicht gesagt werden kann von den heiligen Engeln und Menschen. Denn ihrer keiner ist allein Gottes Sohn, sondern sind alle Brüder und gleich geschaffene Kreaturen. Erwählte Kinder aus Gnaden, nicht geboren aus Natur. Zitat Ende. Also, Jesus Christus, Gottes Eingeborener, einig einziger Sohn, wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich, hat durch seine Menschwerdung und sein Erlösungswerk am Kreuz die Heilsabsichten seines Vaters in Wirkung gesetzt, verwirklicht und durch seinen Tod Gottes Gerechtigkeit bestätigt. Soweit ein kurzer Rückblick. Verse 7 und 8. Kommen wir nun zu Vers 9 und 10. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan, nach seinem freien Ratschluss, dessen Ausführung er sich vorgenommen hatte, sobald die Zeiten zum Vollmaß der von ihm geordneten Entwicklung gelangt wären. Er wollte in Christus als dem Haupt alles einheitlich zusammenfassen, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Wenn Gottes Wort von einem Geheimnis spricht, ihr Lieben, dann kann nur göttliche Offenbarung selbst oder ein mit seinem Geist erfüllter Mensch das Geheimnis enthüllen. Ein Beispiel dafür haben wir hier vorliegen. Paulus, geleitet durch den Heiligen Geist, enthüllt dies Geheimnis den Geschwistern in Ephesus und somit allen Christen aller Zeiten. Benedikt Peters schreibt, Zitat, ein Geheimnis muss geoffenbart werden, wörtlich enthüllt werden. Keine Intelligenz, keine Lebenserfahrung, kein kombinatorisches Geschick kann die Hülle durchdringen, welche die göttlichen Wahrheiten verborgen hält. Daher wissen nur die Glaubenden von den Geheimnissen. Nur diesen hat es Gott durch seinen Geist in seinem Wort enthüllt. Zitat Ende. Dazu lesen wir in 1. Korinther 2, die Verse 7 bis 10. Paulus schreibt dort, wir tragen Gottes geheimnisvolle, verborgene Weisheit vor, die Gott vor allen Weltzeiten zu unserer Verherrlichung vorherbestimmt hat. Diese, in Klammern Weisheit, hat keiner von den Machthabern dieser Weltzeit erkannt, denn hätten sie sie erkannt, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht ans Kreuz geschlagen. Vielmehr, in Klammern, predigen wir so, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und wovon keines Menschen Herz eine Ahnung gehabt hat oder was in keines Menschen Herz emporgestiegen ist, nämlich das, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Worum handelt es sich nun, beziehungsweise was ist der Inhalt des Geheimnisses, von dem Paulus schreibt? In den Versen 9 und 10 hören wir, wie Gott, der Vater, uns seine Gnade in aller Weisheit und Einsicht in überströmender Fülle hat zuteil werden lassen, indem er den Gliedern an Christi Leib aufgrund seiner allmächtigen, väterlichen, göttlichen Liebe das Geheimnis seines Willens kundgetan hat. Dieses bisher göttliche Geheimnis, Unbekannte, wird nun den Gemeinden durch Paulus, den Apostel der Heiden, unter der Leitung des Heiligen Geistes offenbart. Der Mittelpunkt des allumfassenden göttlichen Heilsplans sowie dieses Geheimnisses ist unser Herr Jesus Christus. Der Inhalt des Geheimnisses ist, alles zusammenzufassen in dem Christus. Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist. Vers 10. Bevor wir nun näher auf diese Aussage eingehen, wollen wir uns zuvor anschauen, was der Text in Vers 10 über eine Zeitangabe aussagt. Es heißt nämlich, er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan, nach seinem freien Ratschluss, dessen Ausführung oder Ökonomie er sich vorgenommen hatte, sobald die Zeiten zum Vollmaß der von ihm geordneten Entwicklung gelangt wäre. Anders ausgedrückt, für die Verwaltung der Fülle der Zeiten. Er wollte in Christus als dem Haupt alles einheitlich zusammenfassen, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Hier nun gibt es einen Bezug auf diese Textstelle. oder hier nun gibt es in Bezug auf diese Textstelle, die da heißt, sobald die Zeiten zum Vollmaß der von ihm geordneten Entwicklung gelangt wäre, unterschiedliche Auslegungen. Einige Gottesmänner verstehen diese Textaussage dahingehend, dass, wenn Christus wiederkehrt auf diese Erde als König der Könige und Herr der Herren, die Aussage Fülle der Zeit bzw. die Vollendung des Zeitalters auf das tausendjährige messianische Reich anzuwenden sei, dem im Anschluss ein neuer Himmel und eine neue Erde folgen wird. Andere Ausleger der Schrift, wie zum Beispiel Martin Lloyd-Jones, haben eine differenziertere Sichtweise bezüglich dieser Schriftstelle. Hören wir auf ein Zitat von ihm. In einer Hinsicht, sagt er, wird das Reich noch kommen. Doch in einer anderen Hinsicht ist es schon gekommen. Paulus schreibt an die Christen in Kolossee in Kapitel 1, Vers 12: Gott hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Galater 4, Vers 4: Als aber die Erfüllung der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, der von einem Weibe geboren und dem Gesetz unterworfen wurde. Und Lukas 17, 20 und 21. Als Jesus aber von den Pharisäern aufs Neue gefragt wurde, wann das Reich Gottes käme, gab er ihnen zur Antwort: Das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen oder unter augenfälligen Erscheinungen. Man wird auch nicht sagen können, siehe, hier ist es oder dort ist es. Denn wisset wohl, das Reich Gottes ist bereits mitten unter euch. Also, die Fülle der Zeiten ist bereits durch Christi erstem Kommen angebrochen. Durch seine Menschwerdung, seinen Kreuzestod, seiner leiblichen Auferstehung und Thronbesteigung zu Rechten Gottes ist er bereits der Herr über die Mächte und als Haupt der Gemeinde eingesetzt und wir sind Bürger seines Reiches. Jetzt ist der Tag des Heils, schreibt Paulus in 2. Korinther 6, Vers 2. Und dann, beim Anbruch eines neuen Himmels und einer neuen Erde wird das Reich Gottes in Vollendung vor aller Welt sichtbar sein. Wie der Prophet Zacharia in Kapitel 14, 9 schreibt: Der Herr wird dann König sein über die ganze Erde. An jenem Tage wird der Herr der Alleinige sein und sein Name der Einzige. Kommen wir noch einmal zurück zu den Anfangsworten in Vers 9, in denen es heißt: Er hat uns, ja, das Geheimnis seines Willens kundgetan. Matthäus schreibt im 11. Kapitel seines Evangeliums, Vers 25: Ich preise dich, Vater des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Klugen verborgen und des Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater. Denn so war es dir wohlgefällig gewesen. Wenn wir die Welt betrachten und ihre gottesfernen Bemühungen, eine Einheit zu erlangen, sei es auf der politischen Ebene durch die Europäische Union bzw. die sogenannten Vereinten Nationen, die UNO, sowie auf der religiösen Ebene durch die weltweite Ökumene aller Religionen unter Anführung der römisch-katholischen Kirche und ihres Oberhauptes, des Papstes, so erkennen wir, dass diese Bemühungen bisher zu keiner Einheit geführt haben. Der Widersacher jedoch, der alles nach Macht wird jedoch im künftigen antichristlichen Weltreich vor der Wiederkehr Christi unter der Führung des Antichristen und seines falschen Propheten sämtliche satanischen Anstrengungen unter der Aufsicht, unter der Führung und Zulassung Gottes aufwenden dürfen, um dann die verstockte und verblendete, gottlose Menschheit in einer letztendlichen, durch Terror erzeugten Einheit zu versklaven und in die Irre zu führen. Psalm 2 sowie die Offenbarung Jesu Christi des Johannes geben uns Einblicke durch das prophetische Wort über dieses kommende antichristliche Weltreich, deren Anfänge ja bereits deutlich sichtbar sind. Kommen wir nun noch auf den Inhalt des Geheimnisses aus Vers 10 zu sprechen. Da heißt es, alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Wie können wir diese Aussage recht einordnen? Unser Herr Jesus Christus ist jetzt das Haupt der Gemeinde. So, Epheser 1, 22. Da heißt es, hoch erhaben über jede Herrschaft und Gewalt, über jede Macht und Hoheit, überhaupt über jeden Namen, der nicht nur in dieser, sondern auch in der zukünftigen Weltzeit genannt wird. Ja, alles hat er ihm zu Füßen gelegt, Psalm 8, Vers 7, und hat ihn zum alles überragenden Haupt gemacht für die Gemeinde, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Und ihr Lieben, da wir von Ostern herkommen, ein Wort aus 1. Korinther 15, 20, Vers 28. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden, und zwar als Erstling der Entschlafenen. Denn weil der Tod durch einen Menschen gekommen oder verursacht worden ist, erfolgt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Wie nämlich in Adam alle sterben, so werden auch entsprechend in Christus alle wieder zum Leben gebracht werden. Ein jeder aber in seiner besonderen Abteilung. Als Erstling Christus, hierauf die, welche Christus angehören, bei seiner Ankunft, seiner Wiederkunft, danach das Ende, wenn er Gott und dem Vater das Reich, das Königtum übergibt, sobald er jede andere Herrschaft und jede Gewalt und Macht vernichtet hat. Denn er muss als König herrschen, bis er ihm alle Feinde unter die Füße gelegt hat. Psalm 110, Vers 1. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er ihm unter die Füße gelegt. Psalm 8, Vers 7. Wenn er dann aber aussprechen wird, alles ist unterworfen, so ist doch selbstverständlich der ausgenommen, der ihm alles unterworfen hat. Sobald ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alsdann alles sei in allem. Das ist das Ziel, ihr Lieben. Danken wir dem Herrn Jesus Christus und dem himmlischen Vater durch die Gebete im Heiligen Geist. Kommen wir zum Schluss. Vers 10. Nochmal, alles unter ein Haupt zusammenzufassen, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Seit dem Sündenfall im Paradies sind Himmel und Erde auseinander. Jedoch schreibt der Prophet Jesaja im 65. Kapitel, Vers 17, Denn wisset wohl, ich werde einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, sodass man der früheren Zustände nicht mehr gedenken wird und sie keinem mehr in den Sinn kommen. Dann wird es sein, wie David im 85. Psalm schreibt: Wahrlich, sein Heil ist denen nah, die ihn fürchten, dass Herrlichkeit in unserem Lande wohne, dass Gnade und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Die Treue wird aus der Erde sprossen und Gerechtigkeit vom Himmel herniederschauen. Soweit. Fassen wir zusammen und lesen noch einmal unseren heutigen Text. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupte zusammenzufassen in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf der Erde ist in ihm. Danken wir dem Herrn, denn seine Gnade ist groß und seine Güte währet ewiglich. Amen. Wir wollen beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, was du uns durch Paulus im Epheserbrief unter der Leitung des Heiligen Geistes offenbart hast, auch das Geheimnis, von dem wir heute Morgen gehört haben. Und wir bitten dich, Herr, mach es fest in uns. Lass uns in den geistlichen Wahrheiten, in den geistlichen Segnungen, die uns in Christus und durch Christus zuteil geworden sind, dass wir nun als Glieder deines Leibes in aller Ewigkeit dein sind und dir gehören, befestigt werden. Lass uns darüber nachsinnen dürfen in der kommenden Woche. Lass uns immer wieder die Stille suchen, das Gebet und die Gemeinschaft mit dir und vor dem Thron des Vaters erscheinen. Herr, du weißt um die vielen Nöte, die uns ergriffen haben hier, aber wir wissen, dass es, sei es nun durch Krankheit, Verfolgung oder andere Dinge, dass das zur Nachfolge dazugehört und dass du am Werk bist, Herr, dass du uns manchmal wie in einer Ölpresse presst, damit das Öl zunimmt, der Heilige Geist in uns. So bitten wir dich um deine Bewahrung in der kommenden Woche, deine Hilfe, dein Erbarmen über unsere körperlichen und seelischen Nöte. Aber wir wollen auch gedenken aller Brüder und Schwestern, die in Verfolgung stehen. Wir wollen denken an Israel im Krieg, an die Hirten dort und Lehrer, die einen schweren Stand haben. Du weißt, viele unserer Brüder müssen kämpfen. Die Familien sind alleine, die Kinder sind alleine, ohne Väter. Es gibt viele Konflikte. Unsere Brüder, die dienenden Brüder, haben gebeten, dass wir für sie beten. Das wollen wir tun in dieser Stunde und dich um Gnade bitten und dir alle Ehre geben, Vater im Himmel, im Namen Jesu. Amen.